So, heute machen wir weiter. Zweiter Teil von letzter Woche. Wer war letzte Woche alles da? Streckt mal kurz, das ist so ein... Ja, doch einige. Super. Halleluja. Ich möchte nochmal kurz beten. Vater, ich bete, dass unser Herz jetzt gepflügt ist, dein Wort auf einen guten Ackerboden fällt. Und ich bete, Heiliger Geist, offenbare jedem, was du heute weitergibst, was du heute lehrst. Herr, ich bete, dass das Herz offen ist zu empfangen und dass ja es Frucht bringt bei jedem Zuhörer im Internet, CDs oder auch hier live, dass du die Leben baust und danke, dass du uns in alle Wahrheit führst und die Wahrheit macht uns frei. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir nicht unter Knechtschaft sind, sondern dass wir in der Freiheit sind, der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Halleluja. Amen. So, letzte Woche haben wir einiges angeschaut. Und wir haben letzte Woche festgestellt, dass das Gesetz, nochmal kurz zur Wiederholung, das Gesetz ist für was da, wer weiß es noch? Um die Sünde aufzuzeigen. Ohne Gesetz keine Sünde, okay? Ohne Gesetz ist nichts verboten und ohne Gesetz gibt's keine Strafe. Das Gesetz ist da, wir haben gehört, wo das Gesetz mächtig wurde, die Sünde mächtig wurde. Durch das Gesetz, durch die Kraft des Gesetzes wird die Gnade noch viel mächtiger, okay? Und wir haben gelernt, dass Jesus, als er am Kreuz starb, starb das Gesetz. Amen. Und am dritten Tag ist was auferstanden? Die Gnade. Mit Christus am Kreuz, als Jesus starb, starb das Gesetz. Ihr müsst verstehen, dass Christus das Gesetz ist. Das Gesetz ist nicht was Abstraktes. Und das Gesetz ist nicht böse oder schlecht. Das Gesetz ist was Gutes. Wisst ihr, dass Jesus das Gesetz ist? Habt ihr das schon verstanden? Christus ist das Gesetz. Deswegen konnte er sagen, ich bin nicht gekommen, mich selber aufzulösen, sondern zu erfüllen. Versteht ihr? Und was war die Forderung des Gesetzes? Tod. Punkt. Das Gesetz fordert den Tod. Nicht Aya Bobaya, wir drücken mal ein Auge zu. Das Gesetz fordert den Tod. Wer hat es erfüllt? Christus hat am Kreuz die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Zu wie viel? 100%. Zu 100%. Ist es nicht cool? Ich sage oft, das Gesetz ist so wie eine Latte, über die wir springen sollen. Die ist aber 130 Meter hoch. Was schafft ein Mensch? Keine Ahnung. 8 Meter, 6 Meter, keine Ahnung, wo da das Höchste ist. Aber weit entfernt von 130 Meter. Wer hat die Latte so hochgelegt? Jesus selbst. Jesus selbst hat gesagt, das Gesetz ist knallhart. Und weil Jesus wusste, dass es niemand erfüllen kann, hat er schon, als er das Gesetz gab, gesagt, ich werde es erfüllen. Seht ihr, wie gut Gott ist? Gott hat nicht ein Gesetz gegeben und sagt, ätsche, bätsche, seid zu blöd. Keiner von euch blickt's, keiner von euch packt's. So, jetzt gibt's mal richtig aufs Maul. Das, was die Religiösen und Religion dir erzählt. Und was haben wir gelernt? Das Gesetz fordert die Strafe. Und gesetzliche Christen fordern immer Strafe. Nicht für sich selbst, ist klar. Aber für alle anderen. Seid gut. Wichtig, wichtig, wichtig. Christus ist des Gesetzes Ende. Warum? Wer weiß die Antwort? Ihr müsst lauter, ich höre es durch die Maske nicht. Weil er es was? Erfüllt hat. Ja, redet mit mir. Ist es nicht cool? Wisst ihr, das ist so entspannend, wenn wieder so ein gesetzlicher Freckel kommt. Kannst du sagen, hey, toucht mich nicht. Mein Schuldschein hängt am Kreuz. Wann? Ein für alle Mal. Und das ist so gut, wenn ihr das verstanden habt und wenn ihr da durchblickt. Und dann haben wir gelernt, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, in Römer 3, 21, ohne Zutun des Gesetzes, ganz wichtig, ohne Zutun des Gesetzes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Nochmal, Christus hat das Gesetz erfüllt. Was müssen wir tun? Nichts, weil er es erfüllt hat. Versteht ihr? Meine Gerechtigkeit ist nicht aus dem Gesetz. Meine Gerechtigkeit ist vom Kreuz. Christus zog seine Gerechtigkeit aus, legte sie nieder am Kreuz und zog deine Ungerechtigkeit an und wurde ans Kreuz geschlagen. Er wurde mit deiner Ungerechtigkeit gekreuzigt, auf dass du seine Gerechtigkeit anziehen kannst. Das ist ein Austausch gewesen. Die Bibel ist so gut, das Wort Gottes ist so gut, der Vater liebt euch so sehr, dass er euch all diese Dinge hier lehrt, damit ihr frei seid. Frei werdet, frei seid und frei bleibt. Ganz wichtig. Weil wenn wieder irgend so einer kommt und dir vom Gesetz was erzählt, dann musst du standhaft bleiben. Dann musst du wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Okay? Halleluja. So, und dann steigen wir ein, machen wir nochmal die zwei Bibelstellen zum Anfang, die wir letztes Mal zum Schluss hatten, Galater 2, 21. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Wow, das ist mal ein Satz. Ich kann erst was wegwerfen, wenn ich's habe. Ich kann nicht was wegwerfen, was ich nicht habe. Versteht ihr den Satz? Viele beten morgens um die Gnade. Kann man machen. Das ist aber ein Gottfakt. Das ist genauso, wenn ich morgens bete und sage, ich möchte gern Bauer mit dem Nachnamen heißen. Oh Herr, lass mich Bauer heißen. Und check, erledigt, sagt Gott. Was betet er? Und so kannst du viele Dinge beten und dir die Zeit damit erfüllen oder ausfüllen, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil das schon in deinem Leben ist. Die Bibel sagt, die Gnade ist jeden Morgen neu. Wer macht die neu? Mein Pastor. Der steht morgen zum Vierer auf und dann geht er zum Aldi, bevor alle anderen da sind und kauft drei Päckle. Nee, ich werfe die Gnade Gottes nicht weg. Wichtig, wie werfen wir die Gnade Gottes weg? Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Leute, wenn du wieder gesetzlich denkst oder anfängst, irgendein Gesetz halten zu wollen aus dem Fleisch und nicht aus dem Geist, fällst du aus der Gnade. Gnade ist was? Völlig unverdient. Gnade ist völlig unverdient. Du kannst sie dir weder erwerben, noch kannst du etwas dafür tun. Gnade ist vollkommen unverdient. Es ist das vollkommene, erledigte, vollbrachte Werk am Kreuz. Da kannst du nichts dazu tun, nichts weglassen. Wenn du in der Gnade wandelst, dann bist du richtig. So. Merkt ihr den Satz? Wer im Fleisch das Gesetz halten will, fällt aus der Gnade. Wer im Geist das Gesetz hält, ist in der Gnade. Verstanden? Ich lese nochmal vor. Wer im Fleisch das Gesetz halten will, fleischlich, irdisch, Leistung, okay? Dürft nie die beiden durcheinander bringen. Gesetz ist immer Leistung. Das Gesetz fordert Tun. Die Gnade fordert Glauben. Durch Glauben bin ich in der Gnade, durch Leistung erfülle ich das Gesetz. Das Zweipaar. Ist nicht dasselbe, okay? Wer im Geist das Gesetz hält, ist in der Gnade. Ich zeige euch das heute noch, das schauen wir uns jetzt gleich an. Zweite Bibelstelle, Galater 3, Vers 11. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Warum hat dann Gott das Gesetz gegeben? Ist doch völlig sinnlos. Braucht doch keiner. Stimmt es? Nein. Absolut falsch. Wer weiß noch, wer das Gesetz ist? Jesus ist das Gesetz. Jesus ist nicht sinnlos. Jesus ist der absolute, hundertprozentige Wille Gottes und der absolut reine, sündfreie Maßstab Gottes. Das Gesetz auch. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist heilig. Lesen wir gleich. Ihr dürft nicht jetzt auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, oh, Gnade ist super, das Gesetz ist schlecht. Das Gesetz ist gut. Nur ist kein Mensch in der Lage, weil er geschwächt ist durch sein Fleisch, durch seinen Körper, der müde ist, der essen will, der trinken will und so weiter und so fort und was da alles noch dabei mitschwimmt und mitschwingt. So, weil der Vater das wusste, musste er eine Lösung bringen. Und es ist nicht so, wir denken immer, wenn was passiert, ja, was mache ich jetzt? Dann suchen wir die Lösung. Gott ist nicht so. Wenn Gott ein Buch schreibt, kennt er das Ende vom Buch, bevor er den ersten Satz schreibt. Das heißt, die Lösung ist schon im Heilsplan Gottes von Anbeginn der Zeit drin. Ist das cool? Gott könnte keinen Menschen verurteilen oder strafen ohne das Gesetz. Das Gesetz ist gut. Nur leider schafft es keiner. Denn das Gesetz hat eine Forderung, nämlich den Tod. Übertrittst du eine kleine Forderung vom Gesetz, bist du schuldig am ganzen Gesetz. Also es ist eigentlich unmöglich, das Gesetz zu halten. Aber es ist interessant, dass man immer wieder Menschen trifft, die so tun, als wären sie die, die das Gesetz halten. Schon mal welche erlebt? Diese heiligen Männer, vielleicht auch ein paar Frauen, die immer so einen halben Meter über dem Boden schweben, wie Yeti. Ich bin dein Gesetz. Die sehen immer die Fehler der anderen. Wenn man versteht, dass die Forderung des Gesetzes nicht Ayabobaya ist, sondern der Tod, dann weiß man, das Gesetz ist knallhart. Verstanden? Wenn du verstehst, wie schlimm und wie furchtbar die Forderungen des Gesetzes sind, die gerecht und gut sind, wenn du das anfängst zu verstehen, verstehst du erstmal richtig, was Gnade ist. Bei den Schwaben sagt man, was nix kosch, kann nix sei. So kommt es mir mit manchen Christen vor. Sie haben irgendwie vergessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Der ist nicht dahin, hat gesagt, oh, so zwischen Mittag und Abendessen gehe ich mal geschwind ans Kreuz, dann komme ich wieder. Nein, er schrie vor Schmerzen. Wenn nicht laut, dann leise. Er ging wie ein Schlachtschaf. Und er trug all die Sünden der Welt. Das ist unvorstellbar für meinen Verstand. Aber er hat's getan und er hat's erfüllt. Okay? Römer 7, Abvers 7. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Interessant, oder? Wenn du die Bibel anschaust, vom Anfang bis zum Schluss, auch das Gesetz, was Mose empfing, da steht zum Beispiel drin, nur als Beispiel, es ist Gott ein Greuel, wenn ein Mann bei Mann liegt. Wenn das da nicht stehen würde, gäbe es keine Schwule. Ich bin davon überzeugt. Es steht drin, ist Gott ein Greuel, wenn ein Mann Frauenkleider trägt. Im Fasching und sonst wo, Travestie. Wenn das nicht im Gesetz stehen würde, gäbe es das nicht, weil der Teufel hätte keinen Anreiz, das dir in dein Herz zu geben. Immer mehr Menschen wissen nicht mehr, was zwischen ihren Beinen ist. Sorry, ist so. Ich habe es nicht erfunden. Man fragt sich, wo kommt dieser Mist her? Ja, Gott war beim Verteilen ein bisschen durcheinander, der hat gestern gefeiert und oh, da war er nicht ganz fit morgens. So, ja, so reden die. Gott weiß genau, was er tut. Amen. So, die Begierde zieht ihre Kraft aus dem Gesetz. Ist es nicht krass? So ist der Teufel. Komm, mach doch. Einmal ist kein Mal. Und sobald du es gemacht hast, was sagt er dann? Und du willst Christ sein? Du? Sofort kommt Verdammnis, Strafe, Tod und das ganze Programm. Nächster Vers. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Seht ihr das? Die Sünde nahm das Gebot zum Anlass, das Gesetz, und erregte in mir jede Art von Sünden. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Sie hatte keine Kraft, keine Power. Blöd auf Planet Erde, gell? Haben wir noch einen anderen, wo das nicht so ist. Das Dumme ist immer, du nimmst dich mit. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Jeder Art. Okay. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Weiter. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Verrückt, oder? Müsste man fast sagen, oh, mach das Gesetz weg. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, Die Forderung des Gesetzes, wer weiß es noch, was die Forderung ist? Der Tod, um ihn zu bezahlen. Einer bezahlt den Preis, weil das Gesetz eine Schuld einfordert. Richtig? Stell dir vor, du fährst nachher raus, fährst einmal aufs Auto beim Ausparken und dann haust du ab. Dann hat dich einer gesehen, dein Kennzeichen aufgeschrieben. Was kommt jetzt in Gang? Das Gesetz. Was sagt das Gesetz? Das ist was? Fahrerflucht. Darauf gibt es die und die und die Strafe, die sich der Richter anschaut. Bist du vorbestraft? Hast du das schon zum dritten Mal gemacht? Und je nachdem, was da alles so reinfließt, sagt das Gesetz, du kriegst die und die Strafe. Der Richter kann nicht hergehen und sagen, ach Gott, ist ja der Thomas, ist ja mein Nachbar. Oh, der ist ja so lieb immer, wir grillen jeden zweiten Abend. Ja, dann lassen wir das mal unter den Tisch fallen. Was würde der Richter übergehen? Das Gesetz. Wer ist höher? Das Gesetz oder der Richter? Das Gesetz. Niemand steht über dem Gesetz, außer der, der es gegeben hat. Wer ist es? Gott. Macht es Spaß? Leute, das sind so elementar wichtige Sachen, die ihr abgespeichert haben müsst. Weil der Teufel kommt nicht mehr rein, ist wie ein Antivirenprogramm. Lüge, Verdammnis, Anklage, Traurigkeit, Trübsal. All diese Dinge können nicht mehr in dein Leben kommen, wenn du weißt, dass die Forderungen des Gesetzes erfüllt sind. Wer will dich anklagen? So, jetzt ist Gerichtsverhandlung. Der Richter guckt in sein Gesetzbuch. Im Gesetzbuch steht, Fahrerflucht, 5 Jahre Zuchthaus. Ja, was soll er jetzt machen? Er muss dir das geben, was im Gesetz steht. Korrekt? Und jetzt kommt Jesus in den Gerichtssaal, sagt der Richter, ich weiß, was der gemacht hat. Da drauf stehen 5 Jahre. Ich würde gern für ihn die 5 Jahre übernehmen und ins Gefängnis für ihn gehen. Ich bezahle die Forderung des Gesetzes. Richtig? Gott ist immer noch gerecht, obwohl Gott dich liebt, wenn du sein Nachbar bist. Vielleicht sogar dein Sohn. Der Richter müsste sogar seinen eigenen Sohn verurteilen. Oder wäre als Richter nicht mehr zu gebrauchen. Seht ihr, manche Christen beten so, oh Vater, lass mal das unter den Tisch fallen. Das geht nicht. Einer muss bezahlen. Wenn der Richter aber im Gerichtssaal sagt, okay, Herr XY, wenn Sie das unbedingt wollen, dann mir ist es egal. Einer muss bezahlen. Wenn Sie die Schuld bezahlen, dann ist derjenige jetzt frei. Genau das ist am Kreuz passiert, Leute. Jesus kam in deine Gerichtsverhandlung und es war nicht nur Fahrerflucht, das war Lebensflucht. Du bist vor allem davon gelaufen. Keine Verantwortung übernehmen für deine Taten. Habe ich gar nicht gemerkt, dass ich dem da rein bin. Es hat das ganze Auto gewackelt. Ach, ich dachte, das Auto war lustig drauf. Wir haben für alles eine Ausrede. Mein Bass war so laut. Immer, so sind wir. Aber dann bist du frei, okay? Nächster Vers. Ich aber starb und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Seht ihr das? So fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das Gebot, was das Gesetz ist, was übertreten wurde, fordert den Tod. Obwohl es eigentlich von Gott das Gesetz gegeben war, um dich vom Tod zu bewahren. Richtig? Das Gesetz auch in der Welt sagt, nicht abhauen, wenn du was gemacht hast. Stehen bleiben. Richtig? Das doch zum Leben gegeben war. Aber da, wir wissen, keiner hält's, keiner ist in der Lage. Nächster Vers. Und jetzt kommen wir langsam ins Eingemachte. Und ich möchte euch da heute was zeigen, weil wo ich das zum allerersten Mal in der Bibel gelesen habe, habe ich gedacht, sag mal, war der Paulus besoffen? Was schreibt der da für ein Zeug? Ich habe jahrelang nicht verstanden, was der da schrieb. Ich habe immer wieder gelesen und gedacht, das macht doch keinen Sinn. Der redet wirres Zeug. Also das ist mir spooky, was da steht. Und irgendwann vor ein paar Jahren fing Gott an, mir zu erklären, was da wirklich steht. Und da habe ich gedacht, wow, ist das gut, Halleluja. Okay? Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Weiter. So ist also das Gesetz, Was ist das Gesetz? Ich habe es euch gerade schon gesagt. Lies mit mir. Das Gesetz ist heilig. Wir dürfen als Gnadenchristen, als neue Schöpfung, nicht das Gesetz verachten oder sagen, das Gesetz ist überflüssig, brauchen wir nicht mehr. Nein, es ist erfüllt. Okay? Das Gesetz war ursprünglich gedacht, Leben zu bringen, nicht den Tod. Korrekt? So wie auch alle Gesetze, die wir menschlich haben, dazu da sind, du sollst nicht stehlen. Stehlen darf man nicht, weil du willst nicht bestohlen werden, also bestiehle auch keinen anderen. Hältst du dich daran, lebst du. Hältst du dich nicht daran, stirbst du. Okay? So ist also das Gesetz heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Vergiss das nie. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden, das sei ferne. Sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Das ist ein Satz, hä? Ohne Gesetz keine Sünde. Ich habe euch gesagt, schon vor 3 Jahren oder 4 Jahren fing ich an, habe ich euch gesagt, wir kommen in eine Zeit rein, wir sind schon drin jetzt, wo die Menschen das Wort Sünde nicht mehr verstehen. Was willst du von mir? Ich mache, was ich will, ich bin frei, sagen sie. Die Bibel sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht, nicht frei. Ein Knecht ist ein Knecht, nicht frei. Oder der Sünde Sklave in einer anderen Übersetzung. So, jetzt kommt Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das Gesetz ist was? Geistlich. Habt ihr das gewusst? Das Gesetz ist geistlich. Christus ist ein lebendig machender Geist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Durch wen? Durch Adam. Bist du und dein Körper und alles, was dazugehört, unter die Sünde verkauft. Menschen sagen, Babys sind ohne Sünde. Nee, die sind nicht ohne Sünde. Sie haben mindestens eine, nämlich die adamische, die sie mit durch das Fleisch schon in sich drin haben. Babys können ganz schön zornig werden. Schon mal erlebt? Mir hat hier vor 5, 6 Jahren war ein Mann da mit seinem Baby oder Kleinkind in dem Fall. Weiß nicht, wie alt der war, ein Jahr oder so oder anderthalb. Und ich gehe so hin, mach na Kleiner, und er holt aus und gibt mir eine Ohrfeige. Aber was für eine. Da hast du alle 5 Finger gesehen bis abends. Und der Papa macht nichts. Versteht ihr? Ha. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Okay. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Alter Paulus, hast du was geraucht? Was? Das wird noch besser, es gehen noch ein paar Verse so weiter. Aber wir schauen uns das heute an. Nächster Vers, Vanni. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Weiter. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Weiter. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So, Paulus, setz dich mal hin, komm. Nimm erstmal eine blaue Pille, beruhig dich. Was stimmt mit dir nicht? Nee. Ich lese hier die Verzweiflung des Paulus raus, nachdem er das Problem erkannt, analysiert und vom Heiligen Geist offenbart bekommen hat. Okay? Wenn ich aber tue, was ich nicht will, verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Geh mal zum Arzt und lese ihm das vor. Sag mir, ja, ist klar, bleiben Sie mal kurz hier, ich rufe schön an, ob ein Platz frei ist, kommen gleich. Ja? So finde ich nun das Gesetz, mir, da ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Oh. Ist das kompliziert, oder? Jetzt gehen wir mal in das Schöne rein. So. Denn wir wissen, dass das Gesetz, was ist? Geistlich. Abspeichern, im Hinterkopf behalten. Ich aber bin fleischlich. Das Gesetz ist geistlich. Der Thomas ist fleischlich. Das Gesetz ist Geist, ich bin Fleisch. Okay? Jetzt habe ich ein Problem. Mein Fleisch hasst das Gesetz und das Gesetz hasst das Fleisch. Oder der Geist, die mögen sich nicht. Schon mal erlebt? Der Heilige Geist sagt, oh, steh heute Morgen auf, geh in die Gemeinde, ich habe ein gutes Wort für dich. Und dein Fleisch sagt, oh, bleib liegen, ich bin so müde. schon mal erlebt. Der Heilige Geist sagt, geh jetzt hoch auf deinen Gebetsplatz und bet mich an. Und dein Fleisch sagt, ach, doch jetzt nicht. Es kommt gleich meine Serie. Die beiden mögen sich nicht. Die sind immer gegeneinander. Das wird auch nie enden. Schon mal vorab. Hier sind zwei Ichs. Einmal dein Geist-Ich und einmal dein Fleisch-Ich. Und wenn wir die verstanden haben und auseinanderhalten können, wird auf einmal alles logisch. Okay? Genau. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Ist es Geist oder Fleisch? Musst du einfach nur lesen, ist nicht schwierig. Fleisch. Dein Fleisch weiß nicht, was es tut, weil es ständig was anders will und auch drin nicht drüber nachdenkt über die Konsequenzen. Okay? Denn ich weiß nicht, was ich tue, Fleisch, Thomas. Denn ich tue nicht, was ich will, Geist. Der Geist ist immer gegen Fleisch, Fleisch gegen Geist. Okay? Nochmal. Denn ich weiß nicht, was ich tue, Fleisch. Dein Fleisch macht immer dumm Zeug. Das sieht sich Dinge an, was es nicht soll. Es kauft Dinge, was es nicht soll. Es isst Dinge, die zu viel sind. Können wir unendlich weitermachen. Dein Geist sagt, hör auf, fahr da nicht hin, schau dir's nicht an. Schon mal erlebt? Welcome in the real life. Denn ich tue nicht, was ich will, das ist der Geist, sondern was ich hasse, wer ist ich, der das hasst? Geist. Dein Geist hasst die Sünde. Dein Geist hasst Bitterkeit. Dein Geist hasst Unvergebenheit. Dein Fleisch liebt die Sünde. Dein Fleisch will unvergeben sein oder will nicht vergeben. Dein Fleisch ist zornig. Dein Fleisch macht alles das, was Gott im Gräuel ist. Boah, ich freue mich drauf, immer diesen Leib verlassen, aber da kommen wir noch dazu. Okay? Denn ich tue nicht, was ich will. Seht ihr was? Paulus geht durch denselben Prozess oder ging durch denselben Prozess wie wir. Immer wieder höre ich von euch, ja, ich würde so gern beten, aber ich schaffe es nicht. Ich würde so gern Bibel lesen, ich würde so gern mehr beten, mehr Bibel lesen, würde gern auf die Knie, aber ich schaffe es nicht. Ist alles nur eine Entscheidung entfernt. There are two people. Das sind zwei Leute, beide wollen herrschen. Du musst eine Entscheidung treffen, für wen du dich entscheidest. Sind wir schon drei, wird immer komplizierter. Also dein Fleisch will etwas und dein Geist will etwas. Leute, wenn ihr das verstanden habt am Ende der Predigt, hat Verdammnis in deinem Leben keine Chance mehr. Das ist der Sinn von der Predigt heute. Nächster Vers. Ja, was ich hasse, tue ich. Was mein Geist hasst, tue ich. Immer wenn du eine fleischliche Entscheidung triffst oder eine Sünde tust, dein Geist will das nicht. Dein Geist sagt, lass es doch. Nee, aber dein Fleisch, okay? So. Wenn ich aber das tue, Fleisch, was ich nicht will, Geist, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Dein Fleisch hat mit dem Gesetz nichts am Hut. Aber dein Geist weiß, du sollst nicht stehlen, Ehe brechen und alle anderen Sachen, die da alles noch so gibt, wo wir wissen. Dein Geist sagt, Hurra, Halleluja. Vor allem abends, wenn man ins Bett geht. Morgen, Herr, als erstes werde ich beten. Sagt dein Geist. Fleisch sagt es gut, morgen früh ist okay, morgen ist okay. Morgens sagt dein Geist, oh ja, jetzt beten wir nicht schlecht, dann ist dein Fleisch, ich habe Hunger, gib mir erstmal was zum Frühstück machen. Dann ist das Frühstück fertig, dann klingelt das Telefon. Und der Geist sagt, du wolltest doch jetzt beten. Nee, ich muss ans Telefon, wer weiß, was das vielleicht Wichtiges ist. Dann legst du auf, denkst, Mensch, was kommt denn in Nachrichten, glotze an. Und so geht es den ganzen Tag. Hoffentlich nicht, aber oft ist es so. Das Gesetz ist nach wie vor gut. Das Gesetz ist gut. Aber mein Fleisch ist das Problem. Nächster Vers. So tue ich das nicht mehr selbst, mein Geist. Dein Geist kann nicht sündigen, wisst ihr das? Habt ihr das schon verstanden? Dein Geist ist versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist versiegelt keine Sünde. Dein Geist ist wiedergeboren. Dein Geist hat noch nie gesündigt. Es ist dein Fleisch, was sündigt. Nur, dass du das verstanden habt. Okay? Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu. So tue ich nicht mehr ich es selbst, mein Geist kann und will nicht sündigen, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich bin gehandicapt durch den Körper, in dem ich hier auf der Erde wandle. Amen. Sobald du diesen Körper verlässt, bist du befreit, erlöst vom Fleisch. Hast du diese Kämpfe nicht mehr. Aber bis dahin, wenn Gott gewollt hätte, dass wir diese Kämpfe nicht haben, hätte er dich sofort bei deiner Bekehrung entrücken müssen. Aber er lässt dich hier, weil er will, dass du lernst, wenn du im Geist lebst, sollst du auch im Geist wandeln. Nämlich mehr und mehr einen Herrschaftsaustausch zu machen. Vor deiner Bekehrung hat total die Seele geherrscht. Die Seele ist eine furchtbare Herrin, aber eine wunderbare Dienerin. Die Frage ist, wie weit wir die Seele herrschen lassen. Watch Me Nee, das Buch, Verborgene Macht der Seele, ist eines der besten Bücher, die es gibt, wenn du die Seele verstehen willst. Nochmal, das Wort Seele kommt von den Germanen. Sie dachten, wenn jemand stirbt, fährt er in den See hinein. Da kommt das Wort Seele her. Wir fahren nicht in irgendeinen See, sondern wir wissen, was los ist. Amen. Gott will, dass du herrschst im Leben an Christi statt. Und dass ein Herrschaftsaustausch stattfindet. Wenn die Seele feststellt, oha, der Geist ist zurück, dann rebelliert die Seele. Anfangs sagt sie noch Hurra. Aber sobald sie nicht mehr darf, was sie will, wird sie bockig. Schon mal erlebt? Ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich gedacht habe, ich drehe jetzt hohl. Ich muss in die Klapse, ich drehe durch. Aber zu der Zeit wusste ich nicht, was da in mir abgeht. Der Geist sprach, die Seele sprach. Der Geist wollte, die Seele wollte. Der Geist sagt nein, die Seele ja. Und irgendwann habe ich zu viele Informationen. Ich kann nicht mehr sortieren. Wenn man das verstanden hat, wird es relativ einfach. Weil die Seele hat eine ganz klare Sprache, die man einfach erkennen kann. Und der Geist genauso. Ist nicht kompliziert, die beiden auseinanderzuhalten. Ist relativ einfach. Wenn du aber nicht verstanden hast, wie deine Seele tickt, dann kommst du in ein religiöses Programm, ich nenne es mal so, und dieses religiöse Programm sagt, wenn etwas ist, rufe ich meinen Pastor an. Dann gehe ich zu den Ältesten. Im Hauskreis übernehme ich jede Woche, nehme ich den ganzen Abend ein, weil ich bin die Drama Queen. Es dreht sich alles nur um mich. Und weh, die beten nicht für mich. Und weh, der ganze Abend ist nicht so, dass ich im Mittelpunkt stehe. Dann ist aber was los. Wer ist so? Die Seele oder der Geist? Die Seele. Die Seele ist eine furchtbare Herrin, eine wunderbare Dienerin. Die Seele ist, ich vergleich's oft, hab schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss es wiederholen, ist wie ein Hündchen, was du holst aus dem Tierheim. Der Hund hat bisher gemacht, was er will. Der hat gekackt, wo er will, er hat gepinkelt, wo er will, er hat gefressen, wann er will, er lief nie an der Leine. So ist ein bisschen unsere Seele. Versteht ihr? Und jetzt kommt der Geist dazu und er sagt, Seele, du ordnest dich mir jetzt unter, weil ich bin der Chef. Dann knurrt die. Und du gehst als Geist mit deinem Händchen hin und die Seele kriegt schon wieder Panik. Was will der von mir? Und dann irgendwann mit viel Geduld kannst du mal so ein Halsband rummachen. Und die Seele denkt sich, was soll das Halsband jetzt? Ich fühle mich eingeengt. Ich fühle mich nicht gut. Dann rebelliert die Seele. Bis du die Seele so weit hast, dass du mit der Seele Gassi gehst. Ihr wisst ja, sag's immer, 9 von 10 Hundehaltern, da geht der Hund mit dem Herrchen Gassi. Nicht andersrum. Im Geist ist es oft auch so. Oft bei Christen macht die Seele, was sie will. Und die kommen nie in die Herrschaft. Die kommen nie in Autorität. Alles ist Kessera, Sera, was passiert, passiert. Aber du musst, so wie das Hündchen, wenn du ein gutes Hündchen haben willst, musst du es erziehen. Du musst Zeit investieren. Du musst zeigen, wer die Autorität hat und wer nicht mehr. Das ist viel mehr Arbeit, wie ein Welpe holen. Ein Welpe ist verspielt. Mit dem spielerisch kannst du alles beibringen. Jemand, der eine christliche Familie, eine gute christliche Familie reingeboren ist, hat's viel leichter. Der ist wie so ein Welpe. Ja, wie jemand, wo irgendwann sich bekehrt, das ist wie so ein Hündchen aus dem Tierheim. Aber du wirst merken, es macht, am Anfang kann es schon wirklich den letzten Nerv kosten, wo du denkst, ich bring das Teil zurück ins Tierheim. Soll sich ein anderer mit drum ärgern. Und so sind auch manche Christen irgendwann in ihrem Leben sagen, ich schaff das nicht, ich bin halt so. Ich kann mit dem Rauchen nicht aufhören, ich kann mit dem Saufen nicht aufhören. Nein, ich brauche das, ich bin so. Wo sind sie? An dem Punkt, wo die Seele die Fahne schwingt und sagt, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Wird es dann besser oder schlechter? Und manchmal ist sogar so, dass alles, was du erarbeitet hast, in einem Nu kaputt ist. Man trifft ganz viele kaputte seelische Christen, die nie verstanden haben, sie müssen herrschen im Leben an Christi statt. Nicht irgendjemand macht es für sie, sie selber. Das kann nicht mal dein Ehepartner für dich erfüllen. Er kann dir an deiner Seite stehen, aber die Entscheidungen musst du alle selber treffen und dann musst du durch. Du musst im wahrsten Sinne des Wortes der Seele den Willen brechen, um sie neu aufzubauen. Zu sagen, nein, das wollen wir jetzt nicht mehr, nein. Versteht ihr? Und dann wird's richtig gut. Irgendwann, wenn du merkst, hey, das Hündchen, oh, jetzt kann's Pfötchen geben, oh, jetzt Sitz, Platz, Bell, Knurr, mach eine Rolle und oh, mach eine wunderbare Dienerin. Versteht ihr? Und wenn deine Seele nicht mehr rebelliert und mit dir eins wird, mit dem, was Gott will, dann wird dein Leben wunderschön. Du brauchst nie wieder irgendein Medikament oder irgendeinen, der dich bebetet oder dir die Hände auflegt, weil du merkst, wow, das ist so gut, wenn die Seele gehorsam wird. Und dann gibt's noch drei mehr, die sich freuen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und der Pastor. Oh, und wie? Und wie? Wo sind wir denn? 17? Wir haben noch ein paar. Machen wir mal weiter. Nächster Vers. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Muss dich leider enttäuschen, da wohnt nichts Gutes. Ist so. Ah, ich dachte so ein bisschen, ne? Nein. Im Fleisch wohnt nichts Gutes. Wenn der Teil verwest, stinkt jede Stelle. Da ist nicht eine dabei, die nach Parfum riecht. Das Fleisch stinkt. Okay? Wollen habe ich wohl. Wer wollte wollen? Wer will immer? Der Geist. Wollen habe ich wohl, Geist. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht, weil ich geschwächt bin durch das rebellische Fleisch. Langsam wird's ein bisschen klarer, oder? Hast du auch schon mal gewollt? Und gemerkt, du packst es nicht. Wenn du jetzt Gedanken der Verdammnis zulässt, hat der Teufel dich an der Angel. Der wirft immer Angeln aus mit Köder. Und er macht es immer gleich. An dem Moment, wo du zugebissen hast, seinem Köder, gibt er dir erstmal Schnur. Und du denkst, ist ja alles wie vorher. Bis auf einmal einer so dich rumreißt. Und du denkst, ey, wo kommt denn der Haken her? Das ist der Haken an der Geschichte. Nächster Vers. Denn das Gute, das ich will. Wer will das Gute? Geist. Fleisch nicht, weil im Fleisch nichts Gutes wohnt, kann es nichts Gutes wollen. Ihr seid gut. Denn das Gute, das ich Geist will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Wer will es nicht? Der Geist. Das tue ich. Wer ist ich wieder? Fleisch. Ist das verständlich für euch? Ihr könnt es gern von mir haben, ich schicke euch das oder ihr fotografiert es ab oder wie auch immer. Okay? Wenn ich aber tue, was ich nicht will, was das Fleisch will, vollbringe nicht mehr ich es Geist, Geist kann nicht sündigen, sondern die Sünde, die in mir wohnt, wo wohnt die Sünde? Im Fleisch und nicht im Geist. Halleluja. Ihr habt's verstanden. So finde ich nun das Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Das Gesetz ist nach wie vor gut. Und Sünde wird nur erkannt durch das Gesetz. Also ist das Gesetz gut. Wenn ich das Gesetz wegtue, kann ich was nicht mehr erkennen? Sünde. Wow. Die Bibel ist einfach mega. Das Wort Gottes ist so mega, es erklärt sich eigentlich alles selber. Und ich sage ja so oft, es braucht dann immer einen Religiösen, der es kompliziert macht. der dir sagt, ja, das verstehst du nicht, weil du warst ja nicht auf der Uni so und so. Auf der Uni lernt man so Sachen nicht, sondern beim Heiligen Geist. Halleluja. Nächster Vers. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, das ist der Geistmensch. Dein Geistmensch hat immer Freude an dem, was Gott will. Der Geist Gottes gibt wem Zeugnis? Deinem Geist. Der Geist redet mit dem Geist, weil die Seele das nicht versteht, was der Geist will. Und jetzt hast du Christen in der Gemeinde sitzen, die in der Seele leben, in der Seele denken. Ihr ganzer Alltag ist alles Seele. Mir geht's nicht gut. Und du redest zu denen, steh auf, du starker Held. Ihr geistiger Held. Die verstehen nie, was du sagst. Das sind böhmische Dörfer für die. Warum? Weil sie in der Seele rumschlabbern und nie aus dem Geist kommen. Du kannst nur im Geist herrschen, nicht in der Seele. Amen. Und das ist das Problem, was wir seit 2000 Jahren in der Christenheit haben. Dass Gemeinden und geistige Leiter Christen produzieren, die nicht aus der Seele rauskommen, die Seele nie überwinden und in den Geist kommen. Immer Emotion. Emotion mit dem Corazon. Immer Schmerz, immer beleidigt, immer böse. Oh. Ihr ganzes Leben, egal wo du hinfasst, alles tut weh. Das ist wie so eine Schürfwunde. Du mit dem Fahrrad gestürzt bist oder mit dem Motorrad und hier ist der Arm auf und du weißt es nicht, langärmeliger Pulli an, sagst, hey, wie geht's? Au, bist du wahnsinnig? Und hallo, war doch gar nicht schlimm. Warum tut es so weh? Weil die Schutzschicht weg ist. Wisst ihr, wenn die Schutzschicht in der Seele weg ist, weil sie nicht geistig da ist, kannst du zum Menschen sagen, was du willst. Und wenn du es als Kompliment meinst, wird er es als Verletzung empfangen. Drehen alles rum. Habe ich hier live erlebt mit einer Frau, die beim Friseur war, die nicht oft in ihrem Leben beim Friseur war. Kam sie hier morgens rein, ich sage, oh, was beim Friseur, sieht cool aus. Wisst ihr, was ihre Reaktion war? Ist tatsächlich hier passiert. Soll es etwa heißen, dass ich vorher blöd aussehen habe? Im liebsten hätte ich gesagt, ja klar, und wie? Warst voll die Schabracke. Den kannst du natürlich nicht machen, muss immer der liebe Pastor bleiben. Ja, ich habe nicht das Problem, ich habe ihr ein Kompliment gemacht. Wo landete das Kompliment? Im Geist oder in der Seele? Der Geist hätte sich gefreut. Aber in was läuft sie den ganzen Tag rum, in was wandelt sie? In der Emotion. Immer Emotion. Bin ich gegen Emotionen? Nein, Emotionen sind was Tolles. Freude, Lachen, das ist alles toll. Aber müssen wir aufpassen, dass die Seele nicht übernimmt. Wisst ihr, der Teufel, der hat keinen Zugang zu deinem Geist. Er kann deinen Geist nicht manipulieren. Geht nicht. Er hat aber 6000 Jahre Training im Manipulieren von der Seele. Er weiß sehr wohl, wie das funktioniert. Ich habe es euch letzte Woche erklärt. Menschen können Meister werden im Manipulieren von anderen Menschen. Nämlich, indem sie die Seele studieren. Dann wirst du ein Meister. Wisst ihr, Adam hatte eine Kraft gehabt in seiner Seele. Er konnte an einem Tag durchs ganze Paradies laufen. Und das war so groß, das war von Spanien bis in den Irak. An einem Tag. Ohne zu schwitzen, ohne müde zu werden. Und als die Sünde geschah, hat Gott diese Kraft der Seele verborgen. Und hat gesagt, diese Kraft darf niemand mehr anzapfen. Das ist Sünde. Wie funktioniert jetzt Spiritismus? Sie zapfen diese Kraft der Seele an. Und es machen viele Kung-Fu-Kämpfer. Viele Zauberer, Schamanen, die zapfen diese Kraft an, die Gott verboten hat. Warum? Weil, was ist die Quelle? Sünde. Was kommt raus? Sünde. Was passiert mit mir, wenn ich giftiges Wasser trinke? Ich werde was? Vergiftet. Also hat Gott gesagt, diese Power ist vergiftet, die darf man nicht mehr anzapfen. Hast du schon mal Menschen gesehen, die Sachen tun, wo du denkst, wie geht denn das? Wo die ein Eisen am Kopf abhauen, die kriegen nicht mal einen blauen Fleck. Das ist nicht normal. Nee, das ist die Power der Seele. Und Meister, die das können, Die manipulieren alle Menschen in ihrem Umfeld über ihre Seele. Wenn ich von dir was will und ich weiß, du bist nicht so stark, du bist labil, dann gebe ich dir 3 Tage lang Komplimente. Nämlich genau das, was du hören musst, willst. Da, wo deine Baustelle ist, was Mama und Papa dir nie gesagt haben. Das können die lesen. Dann sagen sie dir genau das und denkst, oh, ist der Thomas lieb. Ach Gott, ist das ein toller Pastor. Du, der hat mich heute gelobt. Es hat mir so gut getan. Ah, das war genau super. War richtig. Das habe ich hören müssen. Da, ja, ich war aufgebaut den ganzen Tag bis heute Abend. Ich bin über die Neckarwiese. Ich habe geschwebt. Ich hätte übers Wasser laufen können, nicht wahr? 3 Tage lang, bis du so aufgepauscht bist, kommst hier rein und denkst, boah, der Thomas. Und dann kommt das, was er eigentlich von dir will. Was auch immer das ist. Auto waschen, aufräumen, umziehen, helfen. Oder ausnutzen. Du kannst Leute super manipulieren über die Seele, dass sie genau das machen, was du willst, und die merken das nicht mal. Und die sagen noch, danke. Oh, ich durfte mein Pastor 2 Mal in der Woche das Auto waschen. Oh, dass ich so Gnade gekriegt habe. Mit dem Zahnbürstler habe ich die Felge gereinigt. Und der Pastor hat sich so gefreut. Ich nehme jetzt ganz banale Sachen, dass ihr lachen könnt. Leute, da gibt's Dinge im Zwischenmenschlichen, die sind brutal. Aber weißt du was? Der Geist bewahrt dich vor dem Allem. Vor allem. Ich werde nie vergessen, vor 5, 6, 7 Jahren kam eine Frau hier hinten rein, zum ersten Mal da. Ich war mitten im Predigen. Ich kann mich da nicht auf irgendwas konzentrieren, was dann da irgendwo läuft. Aber so deutlich sagt der Heilige Geist zu mir, glaub ihr kein Wort, was sie dir sagt. Hey, ich so, hä, was? Kann er nicht da, Moment mal, kurz wartet mal, ich muss schon, was? Ich habe so gedacht, hä? Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Sofort nach dem Gottesdienst kam sie auf mich zu und fängt an, mir Geschichten zu erzählen, was sie alles kann. Wer hat überhaupt nicht beeindruckt reagiert? Der Thomas. Der kleine Thomas. Ich habe sie das zum Verstehen gegeben. Ich habe sie nicht böswillig, aber ich sage, ja, schöne Geschichte. Sie war völlig perplex. Warum ist er nicht begeistert von mir? Ich bin doch so toll. Und nachdem sie gemerkt hat, es zieht bei mir nicht, kam sie nie wieder. Ich wusste nicht mal ihren Namen. Ich habe nur abends gesagt, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Aber Emmas Namen vom Teufel keine Chance. Halleluja. Wisst ihr, manchen Leuten geht's nicht gut, weil sie nicht vergeben. Vergebung ist der Schlüssel, dass es dir wohlergeht. Jetzt hast du Christen, die sind ständig krank. Die sind dauernd depressiv, die sind dauernd negativ drauf und dann kommen sie zu dir und sagen, Pastor, mir geht's nicht gut. Wenn du jetzt doof bist, ich nenn's mal so, oder naiv oder jung, war ich auch mal, ich habe auch mal als Pastor angefangen, habe ja auch einige Fehler gemacht, dann bebetest du die. Oh Herr, hilf ihr. Und der Herr sagt, lass sie in Ruhe. Herr, hilf ihr. Warum sagt der Herr, lass sie in Ruhe? Die hat einen Schlüssel in dem Leben, den braucht sie zum Aufschließen. Ich habe auch nur einen Hausschlüssel. Ich habe nicht 20 Hausschlüssel, ich habe einen. Und ich weiß, wo der passt. Der Schlüssel zum Wohlergehen ist vergeben. Und dann gibt's Christen, die wollen nicht vergeben. Aus welchem Grund auch immer, das interessiert Gott nicht. Wenn ihr nicht euren Schuldigern vergebt, kann der Vater euch nicht vergeben. Punkt. Also lebst du in Unvergebenheit, obwohl dein Erbe in Christus absolute Freiheit ist. Könnt ihr mal noch folgen soweit? Wenn du so lebst und so wandelst, kann es dir nicht gut gehen. Es geht ja nicht. Wie soll es dir gut gehen? Du denkst aber, du bist gerecht und es ist gerecht, dass ich dem nicht oder der nicht vergebe. Dann wandelst du in deinem Leben in Unvergebenheit. Das ist vielleicht gar nicht so auf deinem Bildschirm, gar nicht so präsent, aber du spürst, mir geht's irgendwie nicht gut, ich breche nicht durch und du fragst dich alle möglichen Sachen und lässt dann von den tollen Schwestern in der Gemeinde, lässt du dich bebeten. Und wenn die noch dümmer sind als der Pastor, dann machen sie das jede Woche, jeden Sonntag, jeden Bibelabend oder was es alles gibt, jeden Hauskreis, wird die Person ständig bebetet. Frag doch mal den Heiligen Geist, warum? Eine Frage ist nicht weit entfernt. Frag ihn mal. Er wird dir antworten und dir sagen, sie lebt in Unvergebenheit. Was ist der Schlüssel? Sag ihr, vergib. Da wirst du aber den Vulkan erleben. Den Vesuv, kurz vorm Ausbruch. Und du hast oben gekratzt. Ist da was? Du bist lieblos, ist die erste Antwort. Das ist völlig lieblos, was du gerade gesagt hast. Nee, das ist die pure Liebe, dir zu sagen, probier nicht mehr 100 Schlüssel, du hast einen für dieses Schloss. Schließ auf, komm raus aus der Zelle. Amen. Und das alles ist Teil des Seelenprogramms. Der Teufel ist ein Weltmeister da drin. Und wenn du durchbrichst in der Erkenntnis, was Sache ist, kann er mit dir nicht mehr spielen. Dann bist du nämlich selber schlau und sagst, Heiliger Geist, warum geht's mir nicht gut heute? Ja, wegen was auch immer. Und du sagst, okay, komm, Heiliger Geist, hilf mir zum Gebet. Und wupp, und was ist es? Wer die Sünden bekennt, ist Gott was? Treu und gerecht und macht dich frei und vergibt. Ist das schwierig? Da musst du auf kein Seminar und keine Bibelschule. Das ist wieder aus der Seele geboren. Viele Gemeinden machen Programme und Seminare. Wie komme ich raus, wenn es mir nicht gut geht? Ja, da musst du was finden, was dir gut tut, Schwester. Wenn du gerne Bilder malst, da kaufst du dir Farbe und Pinsel und dann malst du die Bilder. Die Endlos-Acht. Jeden Tag andere Farbe. Ah, tut es gut. Und geht's dir schon besser? Oh ja, ich spür's. Und dann hast du so ein... Leute. Da kannst du ganze christliche Bücherei kaufen. Alles ist eine Entscheidung entfernt. Und dann geht's dir wieder gut. Gott ist für dich, nicht gegen dich. Aber nochmal, er redet nicht zu deiner Seele, er redet zu deinem... Leute, das ist ein Unterschied. Und die Seele ist wirklich raffiniert. Ich erzähle euch das zu meiner Schande. Da war ich relativ jung, bekehrt. Hatte ich abends einen Mega-Prophet. Ich kam aus einem Prophetenseminar. Wow. Es war wie beim Bruce Lee-Film früher, gell? Wenn du aus dem Kino bist, so mit 8, 9 oder 10, vor jedem Schaufenster. Wow. Wir haben uns alle gefühlt wie Bruce Lee. So kommst du aus dem Prophetenseminar. Wow. Ich habe ein Wort für dich. Ich habe ein Bild für dich. Da lag ich abends im Bett und hatte ich nachts einen Traum. Da kam ein Engelchen und hat mein Kofferchen gebracht mit Gold. Da bin ich morgens aufgewacht, weil der Traum, der war so real. Und da habe ich schon das Bett geguckt. Voller Freude, das war wie real. Da war nichts. Dachte ich, welcher Lump hat heute Nacht meinen Schatz geklaut? Leute, das war die purste Seele. Gott lässt solche Dinge zu. Ich war wochenlang enttäuscht. Das war so real, ich hätte schwören können, dass Gott es zu mir gesagt hat. Das Köfferchen mit Gold. Gott lässt es zu, weil da lernen wir. Wir fallen auf den Boden der Tatsachen. Der Aufschlag ist hart, aber das ist gut. Da fallen ein paar Sachen raus. Dann kleppert's ein bisschen und ein paar Scherben. Aber das, was da nicht reinkört, fällt raus. Und dann fließen ein paar Tränchen. Und dann bist du wieder eingenordet. Und beim nächsten Mal, wo wieder sowas war, wo der Teufel mir so einen seelischen Eindruck gab, habe ich gedacht, mein lieber Schieber, wow. Ja, den kenne ich doch schon, den Trick. Oder? Wisst ihr, ich diene prophetisch am liebsten Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Das liebe ich. Und manchmal gibt's Propheten, die dienen in Gemeinden, ich weiß genau, was die da abziehen. Da sehen sie so eine Mit-40erin, trauriger Blick, leicht erkraut, nicht fröhlich. Da guckt er auf die Hand, kein Ring. Oh du, mit dem rosa T-Shirt, mit dem grünen Flecken. Ich glaube, du suchst einen Mann. Und die Tante, oh, und dann geht's weiter. Dann erzählt ihr alles, was er hören will. Da sitzt da vielleicht ein Typ mit dem T-Shirt, was nicht mehr so neu ist. Und er guckt so, die Schuhe schon abgelaufen. Na, der ist bestimmt arbeitslos. Dann sagt er, oh, so spricht der Herr. Er hat einen Job für dich. Und er, oh, oh. Und alle gehen fröhlich raus. Was hat der bedient? Die Seele. Das hat mit dem Geist und mit dem Herrn nichts, aber auch gar nichts zu tun. Es ist kontraproduktiv. Es zerstört die Hoffnung und den Glauben in den Menschen. Zumindest die Restposten, die noch da sind. Korrekt? Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis. Wenn du selber noch nicht gehört hast, der Herr hat einen Mann für dich oder einen Job oder eine Frau oder eine Wohnung, dann brauchst du keinen Prophet. Das ist alter Bund. Neuer Bund ist, der Oberprophet der Propheten, wer ist es? Der Heilige Geist lebt wo? In mir. Und wenn der in mir wohnt, wenn ich dem nicht zuhören kann, weil ich blöd bin, ich bin mal krass jetzt mit euch, sorry. Ja, weil ich so schlau bin, weil ich immer rede und nicht zuhöre. Der Herr hat mal zu mir gesagt, willst du Radio hören, mach ein Fernseher aus. Hä? Okay. Mach die Augen zu, heißt es. Hör mir zu. Wenn du dem Heiligen Geist in dir nicht gelernt hast, zuzuhören, welcher Prophet soll denn dir eine Prophetie geben? Der neutestamentliche Prophet kann eigentlich nur bestätigen, was der Herr schon in dein Herz geredet hat. Ich sage euch immer und immer wieder, ich weiß nicht, wo das jetzt so hintrifftet alles heute, aber ich lasse einfach den Heiligen Geist machen. Baue dein Leben niemals auf eine Prophetie. Nee. Bin ich gegen Prophetie? Nein, ich liebe Prophetie. Aber wenn da was drin ist, was nicht auferbauend, tröstend ist und wirklich auch schon wo in dir was drin ist. Beispiel, du bist kein Evangelist, es liegt dir nicht. Oder du bist kein Prophet, es liegt dir auch nicht. Wenn einer kommt und sagt, so spricht der Herr, du bist zum Propheten berufen. So spricht der Herr, geh nach Afrika als Missionar. Wenn in dir so, lass es. Ist nicht gut. Es wird nichts. Sind wir weit abgeschweift, aber für irgendwas ist es gut. Ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, der Geist. Der Geist hat immer Freude an dem, was Gott sagt. Immer. Geht nicht anders. Selbst wenn es auch Schimpfe ist. Weil Schimpfe auch wieder geboren ist aus Liebe. Richtig? Es passt uns vielleicht nicht, aber danach, wir merken, er hat eigentlich recht. Es stimmt, ich muss mich ändern oder wie auch immer. Nächster Vers. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Es gibt ein Geistgesetz und ein Fleischgesetz. Wir nennen es einfach mal so. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, im Fleisch, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand, in Klammer Geist. Okay? Und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich weiß, wir können zu 100% die Sünde nicht besiegen, solange wir hier auf Erden laufen. Sonst wären wir wie Jesus. Aber ich weiß, wir können ein ganz hohes Maß erreichen, in der Form, in der wir den Geist herrschen lassen in unserem Leben und wir uns entscheiden aus dem Geist heraus, uns für das Wort Gottes entscheiden, für Gott entscheiden und dann sind wir auf einem ganz hohen Level, ganz nah bei dem, was möglich ist. Okay? Verstanden soweit? An wem liegt's? An dir und an mir. Wir selber müssen uns entscheiden, wollen wir das, wollen wir nicht. Wir sind vielleicht auf eine Party eingeladen und der Heilige Geist sagt, geh nicht hin. Ja, uns ist langweilig und wir sind alleine, gehen wir auf die Party. Dann sagt der Heilige Geist, aber trink bitte nichts. Und wir denken, ja, einer ist keiner. Kennt ihr das Spiel? So, jetzt besaufst du dich, kotzt in die Ecke, morgens wachst du irgendwo auf und dann fühlst du dich top. Denkst, ach, jetzt brauche ich ein Frühstück, Kaffee, die Welt ist in Ordnung. Nee, du fühlst dich absolut x-mäßig. Warum? Weil es uns nicht gut tut. So, das kann man jetzt jeden Abend machen, aber irgendwann merkt man, das ist nicht gut für mich. Korrekt? Kannst 100 Zigaretten am Tag rauchen. Der Herr fällt nicht vom Thron im Himmel. Aber du weißt, es tut dir nicht gut. Das sind äußerliche Sachen. Die Sachen wie Lügen, Betrügen, Austricksen, Bevorteilen oder so Zeug, alles, was man nicht gleich sieht, ist genauso schädlich. Alles, was man stiehlt, musst du 7-fach erstatten, sagt die Bibel. Du stiehlst 100 Euro, kriegst du eine 700-Euro-Rechnung. Ich weiß nicht, ob ihr gut in Mathe seid, aber ich weiß, dass es kein gutes Geschäft ist. Es gibt Christen, die klauen nach wie vor. Fröhlich klauen die. Die erzählen dir das auch noch. Ich habe das ja auch schon erlebt. Oh, ich habe dann der Firma wieder das und das mitgehen lassen. Da denkst du so, nichts verstanden. Nichts verstanden. Nichts. Das kommt auf irgendeine Form meistens irgendwo anders her. Frag dein Chef, ob das okay ist. Ich habe im Internet was bestellt für mein Motorrad. Dann kriege ich von derselben Firma noch ein Paket, auch für einen Thomas Bauer ohne E. Aber ganz woanders in Deutschland. Irgendwo in den 5 Bundesländern, den 9. Denke ich, ist ja lustig, da gibt's noch einen wie ich. Dann gucke ich da rein, es war ein Wert von 60 Euro. Dann, ja, habe ich da angerufen, Dauerbeleg, Corona, steht auch dabei, schreiben Sie uns bitte eine Mail. Denke ich mir, oh, muss ich euch noch hinterherrennen. Ich pall das Öl nicht, weil da ist kein Segen drauf. Dann habe ich eine Mail geschrieben, kriege ich keine Antwort. Dann habe ich 14 Tage gewartet und habe gesagt, Herr, jetzt gehört's halt mir. Der hat gesagt, meld dich dort, das gehört dir nicht. Ich sage, aber die wollen ja nicht. Ich habe ja auch eine Seele, ne? Die ist super trainiert zum Laber-Laber. Mr. Laber-Laber. Dann habe ich so 2-3 Tage rumgeeiert und habe gesagt, komm, jetzt ruf. Da habe ich den Mail geschrieben, bitte um Rückruf. Ja, da war dann ein Typ dran, sei es hier, hab dem den Fall erklärt, sei, was soll ich machen, kann ich das palten oder soll ich zurückschicken? Ach, das können sie palten. So ist mein Gott. 60 Euro geschenkt bekommen. Aber ehrlich wird am längsten. Amen. 60 mal 7, wer ist gut in Mathe? Könnt ihr selber ausrechnen. So, weiter geht's. Ich elender Mensch. Oh, wie oft ich da auch schon an dem Punkt war. Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Auch schon mal gedacht? Ich merke so, je älter das ich werde, desto mehr präsent wird dieser Körper. Da zwickt's, hier kneift's. Das geht nicht mehr so, das geht nicht mehr so. Irgendwie ist es komisch. Das Ding wird immer älter. Und trotzdem glaube ich, dass es mir gut geht. Amen. Aber ich merke manchmal, ja, manche Sachen oder so, oder früher laute Musik, will ich heute gar nicht mehr hören, mag ich gar nicht mehr. Ich werde alt. Und da habe ich gedacht, oh Mann, und das ist und hier und Fleisch und Sünde. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wow, was machen wir mit diesem Körper? Soll man anderen bestellen? Soll man reklamieren und zur Umtauschrecht einklagen? Geht nicht. Aber zum Glück kommt Vers 25, oder? Ich bin immer froh, dass die Bibel nicht aufhört, wo es gerade spannend wird. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der wird uns erlösen von diesem Leib. Wir kriegen einen neuen Leib, wo all diese Schikanen nicht mehr eingebaut sind, wo Adam weg ist. Ah, Halleluja. So diene ich nun mit dem Verstand, Luther übersetzt Verstand, mit dem Geist. Ich diene mit dem Geist, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Abgespeichert, habt ihr es soweit drin? Verstanden, gibt's da Fragen dazu? Ich diene mit dem Fleisch, das will der Sünde dienen. Okay? Aber mein Geist will dem Gesetz Gottes dienen, dem Wort Gottes. Ich möchte das tun, was Gott will. Und jetzt kommen wir in den Prozess hinein. Der Weg ist das Ziel. Wisst ihr auch alle. Ihr wisst, der Weg ist das Ziel. Wenn du noch lügst, wenn du noch betrügst oder was auch immer irgendwo Baustelle ist, gib nicht auf. Du weißt, du lebst in einem Körper, der diese Dinge liebt. Ja? Und du hast aber die Mittel von Gott in die Hand bekommen, zu herrschen im Leben an Christi statt. Wie funktioniert das? Seele, halt die Schnauze. Nein, das trinken wir jetzt nicht. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Nein, das schaue ich mir nicht an. Hündchen. Nein, dort zurück. Ab Platz. Bis es kommt. Nicht, oh, die habe ich dreimal gesagt, Schatz, der heucht nicht auf mich. Ich weiß nicht warum. Sag du mal was. Nee, das ist dein Hündchen. Du musst es erziehen. Und irgendwann, das weiß auch jeder Hundehalter, so nach 1-2 Jahren ist der Zug abgefahren. Da macht er nichts mehr. Da kannst du dich bemühen, wie du willst. Ist nur ganz, ganz schwierig. Stimmt. Ich möchte niemandem eine Last machen, aber versteht ihr, ich will euch sagen, was der Schlüssel ist. Und wenn, du musst trainieren, mit der Seele ist es aber möglich. Ist egal, ob du dich mit 6 bekehrst oder mit 60, dieselben Prinzipien. Du kannst mit 60 noch lernen und du kannst mit 6 schon gelernt haben. Gott ist auf deiner Seite. Gott will, dass du durchbrichst. Gott will, dass du durchbrichst. Halleluja. Hebräer 8, 6 bis 10. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Christus. Denn wenn jener erste Bund untadelig gewesen wäre unter dem Gesetz, würde nicht Raum für einen anderen gesucht? Nochmal, Christus hat das Gesetz erfüllt. Leute, ich weiß nicht, warum ich das so ausführlich erklären muss, weil ich früher immer gedacht habe, das Gesetz ist böse und schlecht, ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe immer gedacht, das Gesetz ist alt, vorbei, vergessen, das interessiert niemand mehr, jetzt ist alles neu. Nein, das stimmt nicht. Der Baum kann niemals sagen, ich brauche die Wurzeln nicht mehr, ich habe so schöne Äste. Du musst wissen, wo du herkommst und wo du hingehst. Und ohne Wurzeln fällt der Baum um. Und ohne das Gesetz fällt die Gnade um. Denn er tadelt sie und sagt, siehe es, kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. So, das ist jetzt prophetisch für die Juden. Am Ende der Zeit werden ganz Israel errettet. 144.000 Evangelisten wird Gott erretten und die werden ganz Israel bekehren. Da wird die Decke weggenommen und sie werden Christus erkennen. Das ist hier gemeint. Aber nicht nur das. Ihr wisst, die Bibel hat immer 3, 4, 5, 10 Bedeutungen. Und hier geht's auch natürlich völlig klar um die neue Schöpfung. Die ist für uns als Heiden schon was? Erfüllt. Ist geschehen, Vergangenheit. Weiter. Nicht wie der Bund, der gewesen ist. Lies, was hier steht. Der neue Bund ist nicht wie der alte Bund. Der neue Bund ist der neue Bund, okay? Leute, es ist so immens wichtig, dass ihr das verstanden habt. Den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Wir haben gerade gelesen und gehört, wie widerspenstig die waren. Wie sie ständig gegen Gott rebelliert haben und sich immer aufgeregt haben und immer irgendwie nicht verstanden haben, was Gott tut, weil sie in der Seele waren. Ein seelischer Mensch kann nicht verstehen, was Gott denkt. Ich weiß noch, ich habe ein paar Mal in meinem Leben die Bibel aus dem Regal und hab da rein, ich verstehe gar nichts. Dann habe ich mich bekehrt und ließ in der Bibel, eine Geschichte war spannender wie die andere. Weil auf einmal war das Licht an. Und ein seelischer Mensch kann nicht mit Gott kommunizieren, es geht nicht. Also ist dieser alte Bund nicht, es wurde ein neuer Bund gesucht. Als ich sie aus der Hand nahm, rausführte, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund, darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Boah, wenn Gott sich nicht mehr für dich interessiert, ist das super GAU. Wenn Gott sagt, Schnauze voll vom Thomas, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Dann lieber eine Tracht Prügel, aus Liebe, wie dass Gott sagt, mir egal. Das ist das Schlimmste, was Eltern tun können, ihren Kindern sagen, du interessierst mich nicht mehr. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das macht einen Schaden in jedem Kind, der eigentlich fast irreparabel ist. Und bei Gott ist es genauso. Gott wird niemals sagen, ich interessiere mich nicht mehr für dich. Weil er liebt dich, er hat dich angenommen. Okay? Aber im alten Bund war schwierig, weil der alte Bund war was? Tun. Nächster Vers. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn, in ihren Geist geben und in ihr Herz will ich sie schreiben. Leute, begreift ihr, was hier steht? Gott hat sein Gesetz in dein Herz geschrieben. Dein Herz will jetzt. Es verbrüdert sich mit deinem Geist. In ihr Herz schreiben und will er Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Komm, sei ehrlich. Bist du schon mal abgedriftet? Ich war schon 3-mal am Backsliden, sagt man auf Englisch, zurück in die Welt. 3-mal. Und 3-mal bin ich mit Tränen zurück. Und danach war ich jedes Mal dankbarer wie vorher, weil ich tiefer Gottes Liebe erkannte. Wer war frustriert? Nicht mein Geist, meine Seele. Der hat gesagt, lass doch den ganzen Mist mit dem Glauben, es hat doch keinen Wert. Wenn du durch solche Prozesse gehst, dann merkst du, der klimmende Docht und das geknickte Rohr wird dann nicht voll abknicken, sondern er kommt mit einer neuen Flamme und zündet die Kerze wieder an. Amen. Wo wir denken, es ist aus, das war's, vorbei. Das ist der neue Bund. Der neue Bund ist, das Gesetz ist in dir drin, du denkst drüber nach durch deinen Geist und es ist in dein Herz geschrieben. Wer von euch kann noch fröhlich sündigen? Streck mal. Geht nicht mehr, gell? Wir tun's zwar noch, aber wir merken sofort in dem Moment, was wir tun. Der Eimer mit der braunen Masse. Hand rein, quill, 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 Hand raus. Boah. Es kannst du mitmachen, was du willst. Du kannst Hände schütteln, denen stinkt's dann auch. Du kannst alles mit verschmieren. Es wird nicht besser, Leute. Das Einzige, was hilft, ist Waschen. Das Einzige, was hilft, ist Waschen. Einen habe ich noch, da kommen wir jetzt gleich dazu. Oh, du bist gut. Versteht ihr jetzt diese Bibelstelle? Komm, wir lesen es mal laut zusammen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das gut oder nicht? Wie viel Verdammnis gibt's für Christen? Von Gott aus. Warum? Weil er weiß, dass du das Gesetz nicht erfüllen kannst. Wer hat's erfüllt? Christus. Wer hat den Preis bezahlt? Wer hat die Strafe auf sich genommen? Somit ist Gott zufriedengestellt. Gott kann, hör mir gut zu, mach dir ein Tattoo. Gott kann über dir nicht mehr zornig werden. Es geht nicht. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Schon mal in Verdammnis gewesen, seit du bekehrt bist. Wo kommt es her?
Ich hat der Heilige Geist mir gegeben.
Der hat keine, kann er keine geben. Wo kommt's her? Aus der Seele. Und warum kommt es? Weil der Teufel sich mit deiner Seele eins macht, weil du sie laufen lässt ohne Leine. Und wunderst dich, wer alles mit deinem Hündchen Gucci, Gucci, Gucci macht und dem so ein kleines Leckerli gibt, was vergiftet ist. Und dann liegt das Hündchen auf dem Rücken, streckt die Vierer weg. Ja, so ist es. Gott ist auf deiner Seite. Leute, es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Und nochmal, das ist ein ganz wichtiger Satz, den muss ich dir zusagen. Zur Vollständigkeit. Das heißt nicht, du kannst jetzt loslegen, sündigen und leben wie ein Schweinchen und dann gibt's keine Verdammnis für dich. Das ist nicht die Botschaft. Wenn du verstanden hast, dass Christus dich liebt und er geschrien hat und gelitten hat für die Schmerzen, die eigentlich für dich gewesen waren, dann kannst du doch nicht mehr locker, fröhlich weiter sündigen. Es geht nicht, oder? Sündigen wir noch? Ja. Wird es noch am letzten Tag auf Erden passieren? Ja. Aber von Gott gibt's keine Verdammnis für dich. Warum? Warum? Sag's laut, Bärbel. Alina hat's auch gesagt. Weil Christus bezahlt hat. Eine Rechnung, die bezahlt ist, wer kann die einfordern? Das geht nicht mal in der Welt. Wenn du aber nicht checkst, dass es bezahlt ist, was wirst du sagen? Oh ja, Entschuldigung, ich bin gerade abgebrannt, tut mir leid. Oh, ich weiß gerade gar nicht, ich habe noch leere Taschen, ich weiß nicht, ich werde es bezahlen. So sind Christen mit dem Teufel. Ja, ich weiß, ja, ich habe es wieder gemacht. Ja, Entschuldigung, ja, ich bin zu doof. Ja. Mein Opa war dumm, mein Vater ist noch dümmer. Ich glaube, ich bin am dümmsten. Oh, mich hat's dreifach getroffen. Was wird in deinem Leben sein? Genau das wird in deinem Leben sein. Oder du stehst auf und sagst, in Jesus bin ich frei. Ich bin frei gemacht zu jedem guten Werk. Amen. Und ihr dürft nie vergessen, Gott kann aus deinem verkorksten Leben einen Erfolg machen. Amen. Zwei. Oh Gott. Bärbel, genau, schließ ab. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Das hat keinen Wert. Da, geh gleich raus. Sagt, es dauert heute länger. Mach ein Schild hin. Ihr müsst lebendig werden, Leute. Ihr klatscht nicht für mich, ihr klatscht für euch. Weil ihr sagt, wow, ich hab's verstanden. Gott ist gut. Er ist auf meiner Seite. Er ist gut, er ist mein Gott. Es gibt keine Verdammnis mehr. Wichtig. Und das habe ich euch vorhin am Anfang der Predigt gesagt. Wenn ihr das verstanden habt, hat der Teufel keinen Stich mehr in eurem Leben. Er kann dich nicht mehr verdammen. Aus Verdammnis kommt nichts Gutes. Da, was soll da für eine Frucht kommen für dich? Angst, Ohnmacht, Verzweiflung, ihr kennt das Programm. Das ist nicht mehr, was Gott für euch hat. Gott hat Freude, die Fülle und alles drum und dran. Er ist der, der für euch ist, der den Weg frei gemacht hat in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Du kannst sagen, wow, Christus hat für mich das Gesetz erfüllt. Mit allen Forderungen. Sogar mit der Forderung des Todes hat Christus bezahlt. Ein für alle Mal. Leute, das macht so entspannt. Das macht so entspannt. Ich darf das euch alles predigen, weil ich viele Tränen dafür geweint habe. Wo ich jahrelang, ohne Übertreibung, jahrelang in Verdammnis war. Und immer wieder mit so religiösen Heinis, ich bin heute allergisch gegen die, ich rieche die schon von Weitem, ja, die mir gesagt haben, ja, Bruder, wer willentlich sündigt, hat hinfort keine Möglichkeit mehr zur Buße. Ja, das steht im Wort, aber das ist nicht für mich, weil ich kann nicht mehr willentlich sündigen. Wer hat's verstanden? Wo ist mein Wille? Mein Geist will nicht sündigen und kann nicht sündigen. Ich bin Geist, ich bin nicht Fleisch. Das hier wird aufhören, Seelchen wird aufhören. Was bleibt, ist Thomas Geist in Ewigkeit. Deswegen sündige ich nicht mehr. Verstanden? Das Fleisch noch, deswegen muss es auch sterben. Und das ist gut so. Halleluja, ich freue mich auf den Tag, wo ich aus diesem Gefängnis rauskomme und sage, Halleluja. Aber solange es noch ist und wir noch ein Mandat haben, alles gut, oder? Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir, auch wenn es heute Morgen warm und schwül ist, glaube ich, dass du ein tiefes Werk in jedem Zuhörer tust. Vater, danke dir für diese unfassbare Gnade, die du uns hier gibst, uns dein Wort zu offenbaren, uns tiefer und tiefer in die Wahrheit zu führen, uns immer besser zu tun und uns gut zu tun und uns frei zu machen. Papa, danke für diese Liebe von dir. Alles, was du uns offenbarst, ist Liebe. Es ist pure Liebe. Vater, und danke für diese Liebe, die uns frei gemacht hat. Und auch uns frei hält. Vater, wir wollen frei sein. Wir wollen die ganze Wahrheit. Wir haben vor 2 Jahren hier die Entscheidung getroffen. Wir wollen die ganze Wahrheit. Papa, danke, dass diese Wahrheit in uns bleibt und wir andere in diese Wahrheit führen. Danke, Jesus, dass es keine Verdammnis mehr für mich gibt. Halleluja. Danke für diese Wahrheit und dieses Statement. Danke für den Freispruch im Gerichtssaal. Danke, dass Jesus meinen Platz eingenommen hat und den Preis bezahlt hat, ein für allemal. Halleluja. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Wow.